Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese uns aus dem Markus-Evangelium, das die Ostergeschichte, wie er sie aufgeschrieben hat, im 16. Kapitel. Wir wollen dazu bitte aufstehen. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an. Und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn sie zitterten und Entsetzen hatte sie ergriffen. Sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Wir nehmen bitte wieder Platz. Liebe Gemeinde, und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen, und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. So chaotisch und so konfus endet der Bericht des Markus von der wunderbaren Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Und glaubt man den Textkritikern, war das ursprünglich sogar einmal das Ende seines ganzen Evangeliums. Da ist nichts, aber auch überhaupt nichts von der Osterfreude, sondern da ist einfach nur blankes Entsetzen und große Furcht. Da sind drei Frauen bis ins Mark erschüttert und ganz einfach schockiert. Die Auferstehung Jesu verursacht zunächst einmal einen entsetzlichen Schock. Markus legt in seinem Bericht vom Ostermorgen das ganze Gewicht auf diese völlige Fassungslosigkeit der Frauen. Da hören wir wirklich gar nichts von einer Osterfreude oder so, sondern da laufen tatsächlich diese drei Frauen völlig entsetzt und in großer Furcht einfach weg und erzählen niemandem etwas davon, was sie ja gerade Sagenhaftes erlebt haben. Ich habe mich gefragt, was ist denn nun so entsetzlich und was ist denn nun so sehr das Schockierende? Was ist denn das, was die Frauen in Furcht und Zittern versetzt? Zuerst kommt einem natürlich da das leere Grab in den Sinn und dass Jesus entgegen aller Lebenserfahrung vom Tod wieder auferstanden sein soll. Aber das allein kann die Frauen damals nicht so schockiert haben. Das war nicht so umwerfend für sie. Allen voran war es nicht umwerfend für Maria von Magdala. Denn die hatte in der eigenen Familie ja schon einmal eine Auferstehung vom Tod erlebt, als nämlich ihr eigener Bruder Lazarus vom Tode erweckt wurde. Die beiden Frauen waren dabei, auch als all die anderen Auferweckungsgeschichten geschehen sind, zum Beispiel die Tochter des Jairus oder den toten Knecht des Hauptmanns von Kapernaum oder den toten Jüngling zu Nain. Jesus hatte ja schon oft bewiesen, dass er stärker als der Tod ist. Und dann hatte ja Jesus auch immer wieder angekündigt, dass er 3 Tage nach seinem Tod wieder auferstehen würde. Nein, ich glaube nicht. Das ist nur schwer vorstellbar, dass die Frauen allein von der Tatsache der Auferstehung und dem leeren Grab so sehr erschüttert und überrascht gewesen sein sollen. Damit musste man nach all den Vorerfahrungen und Ankündigungen Jesu ja fast schon rechnen. Nein, da ist etwas anderes, das wir gar nicht mehr, glaube ich, so richtig und so deutlich sehen können, weil wir an den Ereignissen, wenn wir an die Geschichten von Kreuz und Auferstehung denken, ja eigentlich immer schon von Ostern, vom Ostermorgen herkommen. Wir denken schon immer an Ostern, wenn wir auch all die traurigen Ereignisse von Golgatha uns wieder vor Augen führen. Aber den Frauen damals ging es ganz und gar anders. Ihnen war dieses grausame Geschehen von Golgatha sehr, sehr eindrücklich noch vor Augen. Ihre Augen trugen wirklich schwer an den schrecklichen Bildern, den qualvollen Schreien, dem hässlichen Spott der Leute und dem Blut. Und der Engel am Grab spricht nun diese Frauen genau darauf an. Hören Sie noch einmal, was genau dieser Engel die Frauen fragt, wie ja distanziert er von Jesus spricht. Jesus sucht ihr den Nazarener, den Gekreuzigten. Mit anderen Worten, ihr sucht diesen am Kreuz verdammten Menschen. Sucht ihr etwa diesen Verbrechertyp aus Nazareth? Liebe Gemeinde, wir werden den Schock der Frauen und die seltsam anmutende Frage des Engels erst verstehen, wenn wir noch einmal nach Golgatha schauen. Was dort auf jenem Hügel vor den Toren der Stadt Jerusalems geschah, das ist eben nicht so eine theatralische Inszenierung Gottes. Da läuft nicht etwa ein göttlich inszeniertes Drama vor unseren Augen ab, dessen Happy End Gott ja sowieso für den Ostermorgen schon eingeplant hatte. Wenn Jesus am Kreuz schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann ist das nicht ein von Gott wirkungsvoll in Szene gesetztes Leiden, dessen er sich dann auf ganz wunderbare Weise erbarmen kann, sondern dort am Kreuz auf Golgatha geschieht genau das, was wir die Hölle nennen. Die Hölle. Gott zieht seine Hand von dem ab, der nichts von ihm wissen will. Gott lässt ein Leben tatsächlich in den Abgrund der Gottesferne fallen. Gott verwirft dort tatsächlich und ganz real einen Menschen aus Nazareth. So sieht das aus, wenn Gott nicht mehr da ist. Wenn ein hemmungslos brutaler Gotteshass seinen Weg geht. Wenn Menschen Nein sagen zu Gott und Gott dieses Nein gelten lässt. Hier wird der Konflikt zwischen Gott und Mensch nicht zu einem von Gott geplanten und inszenierten Schauspiel oder zu einer bloßen Symbolhandlung bagatellisiert, sondern hier geschieht ganz real und in voller Härte der Hass und die Sünde gegen Gott. Und Jesus, dieser Nazarener, er ist dieser Mensch in der Gottesferne. Ja, er ist es wirklich. Und was er da hinausschreit, ist die Tatsache, um die es da geht. Er ist der Gotthasser. Er ist der, der die Liebe Gottes mit seinen Füßen tritt. Er ist der, der sich um Gottes Willen überhaupt nicht schert. Er ist der Lügner und Betrüger. Er ist der Mörder und Taugenichts. Deshalb hängt er dort nicht zufällig am Fluchbalken, sondern er hängt genau dort, wo er hingehört, weil er genau so einer ist. Nicht, weil er nur so tut, als ob, sondern weil er tatsächlich in seiner ganzen jämmerlichen Schande ein von Gott verdammter Sünder ist. Wenn Paulus und Jesaja sagen, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, dann ist das genau so wörtlich gemeint. Jesus hängt da und stirbt da, wo er tatsächlich hingehört. Er hängt da und stirbt da, wo der von Gott getrennte und entfremdete Mensch stirbt. Die drei Frauen und all die anderen, die Jesus nahestanden, wenden sich am Tag der Kreuzigung nicht etwa zufällig von Jesus ab und gehen nicht etwa zufällig enttäuscht weg, sondern sie wenden sich ab, weil sie es genau so erlebt haben, dass sich nämlich Gott abwendet von diesem Mann, ihn wirklich in Schande sterben lässt. Ja, Gott, der Vater im Himmel, hatte gegen dieses Todesurteil überhaupt gar nichts einzuwenden. So haben das auch diese drei Frauen erlebt. Sicher haben sie es nicht verstanden, wie könnte man das auch? Aber sie haben es genau so erlebt. Ja, Gott verhindert diesen Tod nicht. Er will diesen Tod. Auch Jesus hat es so erlebt und er schreit es in die Dunkelheit seines Lebens hinaus. Nun hören Sie die Worte des Engels am Grab noch einmal. Jesus sucht ihr? Diesen Nazarener? Diesen Gekreuzigten? Gott hat ihn auferweckt, er ist nicht hier. Gott hat diesen verfluchten Menschen auferweckt. Verstehen Sie das? Gott hat nicht ein Unschuldslamm auferweckt, sondern er hat diesen Sünder auferweckt, den Nazarener, diesen Gekreuzigten da. Das ist das Schockierende. Das gibt in diesem ganzen unfassbaren Geschehen den drei Frauen buchstäblich den Rest. Denn es reißt ein riesengroßes Loch in den Horizont ihrer Welt und aller ihrer Gedanken über Gott. Es reißt ein riesiges Loch in ihren Glauben. Gott beschenkt einen wirklichen und offenbaren Sünder mit einem ganz neuen Leben. Oder sagen wir es mit Paulus, der ja schon ein bisschen länger die Chance hatte, darüber nachzudenken. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Mit anderen Worten, Gott überwindet den Sünder mit Haut und Haaren. Gott stirbt das Leben des Sünders und erschafft es ganz neu. Das ist der Schock. Erst nach und nach werden diese drei Frauen und all die anderen erkennen, mit welcher radikalen Konsequenz Jesus sich an die Seite der Zöllner und Sünder, der Huren und Bettler, der Vergewaltiger und Mörder und Kriegsverbrecher, mit welcher letzten Konsequenz er sich an die Seite dieser Leute gestellt hat. Er wurde am Kreuz tatsächlich und real einer von ihnen und trug mit ihnen die Konsequenzen aus ihrem Leben. Am Kreuz stirbt er ihren, stirbt er unseren Tod. Nicht symbolisch, nicht zeichenhaft, nicht irgendwie inszeniert, sondern wirklich. Jesus gehört am Kreuz ganz und gar mit uns verdammten Sündern zusammen. Unter diesem Kreuz haben wir heute ganz bewusst getauft, weil es in der Taufe genau darum geht. Jesus stirbt deinen Sündertod. Du gehörst in diesem ganzen Geschehen mit ihm zusammen. Sein Leben und dein Leben gehören zusammen. Furcht und Zittern ergreift diese Frauen, denn sie begegnen einem Gott, der ganz anders ist, als sie das denken und fassen können. Kann das denn wirklich sein, dass Gott so mit der Schuld und dem Versagen, mit menschenverachtender Barbarei und blankem Gotteshass, dass Gott so damit umgeht? Liebe Gemeinde, auch mir fällt das schwer, das zu denken und zu begreifen. Wenn ich an Menschen denke, die wirklich Schlimmes getan haben, Kinder, Mörder, Vergewaltiger, Nazi-Verbrecher, Kriegsverbrecher unserer Tage. Ich denke an die Bilder aus Bucha in der Ukraine und die Menschen, die das getan haben. Es fällt mir schwer zu glauben, dass Gott auch ihnen ein neues Leben schenken könnte, dass er auch an ihrer Seite stehen könnte. Die radikale Tiefe des Erbarmens Gottes ist in der Tat erschreckend, ja erschütternd weit. Das schockt diese drei Frauen. Damit muss man erst einmal klarkommen. Deshalb laufen sie auch erst einmal weg. Aber die drei Frauen hören zum Glück noch die Aufforderung, die der Engel ihnen quasi noch hinterher ruft. Er ruft ihnen hinterher, geht nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Auch das ist ganz bedeutsam in dieser Geschichte. Er sagt ihnen mit anderen Worten, geht zurück an den Ort eures Lebens, dort wird er euch begegnen. Und erst dort stellt sich dann im Leben dieser Frauen auch die Osterfreude ein. Nicht, weil sie die unfassbare Größe dieses Ereignisses von Golgatha und Ostern dann endlich irgendwie begriffen hätten, sondern weil sie erleben, dass Jesus, der Auferstandene, genauso radikal, genauso absolut an ihrer Seite geblieben ist. Dass Jesus auch ihre Schuld und ihr Versagen, ihr ganzes Leben mit hineingenommen hat in seinen Tod und nun auch mit ihnen neu anfängt. Jesus fängt mit dem Sünder. Er fängt mit dir und mir neu an. Wenn wir das alleine am Osterereignis doch erkennen könnten, dann wäre das schon genug. Jesus zeigt sich den Jüngern in Galiläa. Er zeigt sich ihnen interessanterweise nicht im Tempel oder an irgendeinem anderen heiligen Ort, sondern in Galiläa. Galiläa, jener verrufenen oder sehr verrufenen Ecke von Israel, dem sogenannten Sündergau im Norden. Das ist der Ort, an dem Jesus sich zeigt und deutlich macht, ich gehe auch dein Leben mit dir zu Ende und nehme dich mit hinein in ein neues Leben in Herrlichkeit. Ich bin nicht irgendwo im Himmel, sondern ich bin an dem Ort deines Lebens, an dem Ort deines Leidens und auch an dem Ort deiner Schuld und deines Sterbens. Und ich gehe dir voran in das Ziel eines neuen Lebens. Liebe Schwestern und Brüder, mit dem Ostermorgen hören Sünde und Schuld, hören Leid und Tod in unserem Leben nicht einfach auf. Aber sie werden definitiv überwunden. Sie verlieren ihre letzte Gültigkeit an unserem Leben. Nichts, keine noch so große Schuld, keine noch so finstere Barbarei kann unseren Gott daran hindern, weil er am Kreuz und am Ostermorgen ganz mit uns verbunden ist. Deshalb besteht für jeden von uns Hoffnung. Deshalb wird Gott auch an der Schuld deines und meines Lebens nicht scheitern. Wir brauchen deshalb nichts mehr vor ihm zu verstecken oder irgendwie zu beschönigen. Er hält es tatsächlich aus, wie wir sind. Er wendet sich nicht ab, sondern er fängt neu mit uns an. Sich darüber zu freuen heißt, ich hänge mich mit meinem Leben ganz an den, der auch mein Leben retten kann, der auch mein Leben durchbringen kann. Sich darüber zu freuen heißt, ich gebe mich mit meinem ganzen Leben dem hin, der seit Karfreitag und Ostern mein Leben ist. Ich lebe doch nun nicht ich, denn Christus lebt in mir. Wir wollen beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mein Leben mit allen seinen dunklen Einzelheiten an Jesus und sein Kreuz gebunden hast. Jesus, du nimmst mich persönlich mit in deinen bitteren Tod am Kreuz. Du distanzierst dich nicht von meinem Versagen und von meinen ganz falschen Wegen. Du hast mich in deinen Tod fest umfangen. Ach Herr, wie kann ich dir das je danken? Du nimmst mich mit durch die dunkle Nacht deines Todes und trägst mich hinein in dein neues Leben. Ich möchte bei dir bleiben, Herr, und mich dir, dem Überwinder meines Todes, und alles, was mir den Tod bringen wird, anvertrauen. Jesus Christus, in meiner Taufe hast du mich eingeladen, mit dir auf ewig zu leben. Dieses Geschenk will ich im Glauben annehmen. Guter, treuer Gott, stärke meinen Glauben. Zeige mir meinen Platz in deiner Gemeinde. Lass mich für dich da sein, denn dir gehört mein Leben und mein Sterben. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.